Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Ich bin Sina.
Und ich Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen. Wir lieber gespoilert als getriggert. Und wie immer, ein Zufallsgenerator sucht für uns, passend zu unserem Buchstaben heute, eine Tatwaffe aus. Und in diesem Fall ist es für F wie Fessel. Und bevor wir jetzt zu Jackies Fakten gehen, ganz kurz, wir sind beide nicht ganz fit. Ich glaube, man kann es dann wahrscheinlich bei der Aufnahme auch hören. Also nichts denken, wir haben beide ein bisschen eine kranke Stimme. Aber ja, auf alle Fälle, jetzt geht's zu Jackies Fakten.
Jackies Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Fesseln haben eine lange Geschichte und wurden in verschiedenen Kulturen zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt. Schon in der Antike gab es Fußfesseln aus Eisen. Römische Gefangene trugen solche Fesseln, die oft so konstruiert waren, dass jeder Schritt ein leises Klicken verursachte. Das diente nicht nur der Fixierung, sondern auch als psychologisches Mittel, um die Gefangenen ständig an ihre Situation zu erinnern. In Japan wurde aus militärischen Seiltechniken der Samurai kunstvolle Fesselungen entwickelt, die wir heute als Shibari kennen. Ursprünglich diente es der sicheren Bindung von Gefangenen. Später entwickelte es sich zu einer Form der ästhetischen Seilkunst. Die Seile werden dabei gezielt um den Körper gelegt, um sowohl Stabilität als auch visuelle Wirkung zu erzielen. Fesseln spielen auch in der modernen Welt eine Rolle. 2016 wurde in Japan ein ungewöhnlicher Rekord aufgestellt. Die längste Kette aus Handschellen. 2000 Handschellen wurden zu einer einzigen Verbindung zusammengefügt und nur nach Prüfung durch das Guinness-Buch der Rekorde wieder gelöst. Ob als historisches Werkzeug, Kunstform oder Kuriosität, Fesseln zeigen, wie Menschen Macht und Kontrolle über andere ausüben können, aber auch, wie sie daraus kreative oder ungewöhnliche Anwendungen entwickeln. Die Geschichte der Fesseln ist hiermit immer eine Mischung aus Sicherheit, Kontrolle und menschlicher Kreativität. Kill around the world.
Wir haben heute einen ganz, ganz, ganz bekannten Fall und ich bin gespannt, ob du den nicht kennst, Chucky, denn es geht um John Bennett Ramsey. Und ich glaube, wenn ich dir den Fall heute vorstelle, dann kannst du den kennen.
Der Name sagt mir auf jeden Fall was.
Ja, ich bin gespannt, ob du den Fall kennst und ich würde sagen, wir starten rein. Die Geschichte von John Bennett Ramsey ist weit mehr als nur ein ungeklärter Kriminalfall. Sie ist ein nationales Trauma, das die Vereinigten Staaten bis heute fest im Griff hat. Es ist eine Erzählung, die in den schillernden Farben von Schönheitswettbewerben beginnt und in der dunklen, kalten Stille eines Kellers in Colorado endet. Wenn man heute an John Bennett denkt, sieht man meist die Bilder eines kleinen Mädchens mit perfekt tapierten Locken, Lippenstift und einem Lächeln, das fast zu erwachsen für ihr zartes Alter von 6 Jahren wirkt. Doch hinter diesem medialen Spektakel verbirgt sich das Schicksal eines Kindes, dessen Leben in einer Weihnachtsnacht gewaltsam ausgelöscht wurde und eine polizeiliche Ermittlung, die von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Um diesen Fall zu verstehen, müssen wir zurückgehen zu jenem Moment, als die Welt zum ersten Mal von der kleinen Prinzessin aus Boulder hörte und tief in die Schichten einer Familie eintauchen, die unter dem hellsten Scheinwerferlicht der Justizgeschichte zerbrach. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Jackie, herzlich willkommen zu Der Fall von John Bennett Ramsey, das Ende der Unschuld. In den frühen 1990er Jahren gab es in Boulder, Colorado kaum ein Kind, das präsenter war als John Bennett Ramsey. Sie war das Gesicht einer Welt, die für viele Außenstehende befremdlich wirkte, für die Ramseys aber zum Alltag gehörte, die Welt der Kinderschönheitswettbewerbe, der sogenannten Pageants. John Bennett war nicht einfach nur eine Teilnehmerin, sie war eine Sensation. Mit ihrem natürlichen Charme, ihrem blonden Haar und ihrer Fähigkeit, auf Knopfdruck eine Bühne zu beherrschen, gewann sie einen Titel nach dem anderen. Ihre Mutter Patsy Ramsey war die treibende Kraft hinter dieser Karriere. Als ehemalige Miss West Virginia wusste Patsy genau, worauf es in dieser Welt ankam. Sie investierte enorme Summen in die Ausbildung ihrer Tochter. Es ging nicht nur um hübsche Kleider, sondern um professionelle Gesangs- und Tanzstunden, um aufwendige Kostüme, die oft Tausende von Dollar kosteten, und um ein Image, das Perfektion ausstrahlte. John Bennett wurde als America's Royal Miss, Lit Miss Colorado und National Tiny Miss Beauty gekrönt. Diese Titel waren für die Familie Ramsey Symbole des Erfolgs und des Stolzes. Doch nach ihrem Tod wurden genau diese Bilder von der Öffentlichkeit gegen die Eltern verwendet. Viele sahen in der Inszenierung des Kindes eine unangemessene Sexualisierung, die möglicherweise die Aufmerksamkeit eines Täters erst recht auf John Bennett gelenkt haben könnte. Abgesehen von den drei Titeln, die was wir jetzt schon gehört haben, hat sie außerdem noch die Little Miss Charlevoix und Colorado State All-Star Kids Covergirl gewonnen. John Bennett genoss es, im Mittelpunkt zu stehen. Freunde der Familie beschrieben sie als ein aufgeschlossenes, lebensfrohes Kind, das die Bühne liebte. Doch diese mediale Präsenz schuf eine riesige Menge an Bildmaterial, Studiofotografien, Videoaufnahmen von Auftritten, die nach dem 26. Dezember 1996 in jeder Nachrichtensendung zu sehen waren. Das kleine Mädchen, das eigentlich nur spielen wollte, wurde zum Symbol für eine Industrie, die zwischen Bewunderung und Kritik schwankte. Die Sensation John Bennett war so groß, dass sie nach ihrem Tod die eigentlichen menschlichen Aspekte ihres Lebens fast vollständig überlagerten. Um den Fall John Bennett Ramsey wirklich zu erfassen, muss man den Blick von den glitzernden Kostümen abwenden und auf das Kind schauen, das sie war, wenn die Kameras aus waren. John Bennett Patricia Ramsey wurde am 6. August 1990 in Atlanta, Georgia geboren. Ihr Vorname war eine liebevolle Kombination der Namen ihres Vaters, John Bennett Ramsey, während ihr Zweitname von ihrer Mutter Patricia stammte. Die Familie zog 1991 nach Boulder, als Johns Firma Access Graphics florierte. John Bennett wuchs in einer Welt des Überflusses auf. Ihr Vater war ein überaus erfolgreicher Geschäftsmann, dessen Vermögen auf etwa 6 Millionen Dollar geschätzt wurde. Die Ramseys bewohnten ein prächtiges Haus mit 15 Zimmern in einer der besten Gegenden von Boulder. Patsy Ramsey war nach einer schweren Krebserkrankung, die sie nur knapp überlebt hatte, eine hingebungsvolle Mutter, die sich stark in der lokalen Gemeinde und der Episkopalkirche engagierte. Keine Ahnung, was das für eine Kirche ist, muss ich gleich dazu sagen. John Bennett hatte einen älteren Bruder, Burke, der zum Zeitpunkt des Dramas 9 Jahre alt war. Die Geschwister galten als eng verbunden und die Familie insgesamt wurde von Nachbarn als erfolgreich, sozial aktiv und liebevoll wahrgenommen. In ihrem Alltag war John Bennett ein ganz normales 6-jähriges Mädchen, das den Kindergarten der High Peaks Elementary School besuchte. Ihre Lehrer beschrieben sie als eine selbstbewusste, positive Schülerin, die ein Vorbild für andere Kinder waren. Und ich muss dazu sagen, da gibt es ja in Amerika sowas wie die Preschool. Deshalb ist es doch irgendwo ein Kindergarten, aber sie ging schon zur Schule. Sie liebte es, mit ihrem Hund Jacques zu spielen, mochte hausgemachte Fruchtriegel und hatte eine Vorliebe für alles, was glitzerte. Trotz des Rummels um die Schönheitswettbewerbe betonten Verwandte immer wieder, dass John Bennett 99% ihrer Zeit als ganz typisches Kind verbrachte, das gerne lachte und mit ihrem Bruder spielte. Sie war bekannt für ihre Großzügigkeit, so schenkte sie dem Weihnachtsmann der Familienfeier, Bill McReynolds, eine kleine Fiole mit goldenem Glitzer als Glücksbringer für seine bevorstehende Herzoperation. Diese persönliche Seite von John Bennett, das Mädchen, das im Kindergarten Secret Hand Signals mit Freunden austauschte, steht im krassen Gegensatz zu der grausamen Gewalt, die ihr Leben beendete. Kommen wir zur Nacht des Verschwindens. Die Weihnachtsfeiertage 1996 sollten für die Ramsey friedlich enden. Am Abend des 25. Dezember besuchten sie eine Weihnachtsfeier bei engen Freunden der Familie White. Es war ein fröhlicher Abend und auf der Heimfahrt schlief die kleine John Bennett im Auto ein. Ihr Vater trug sie direkt in ihr Zimmer im 2. Stock und legte sie ins Bett. Es war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. Der Morgen des 26. Dezember begann mit einem Schrei, der die Stille des Hauses zerriss. Patsy Ramsey gab an, gegen 5.25 Uhr morgens aus der hinteren Treppe, die zur Küche führte, 3 handgeschriebene Seiten Papier gefunden zu haben. Es war eine Lösegeldforderung. Laut Patsy eilte sie sofort in John Bennetts Zimmer, fand es leer vor und rief um 5.52 Uhr die Polizei. Der Notruf, der heute zu den meistdiskutierten Audioaufnahmen der Kriminalgeschichte gehört, war geprägt von Betsys panischer Stimme. Sie meldete eine Entführung und flehte um Hilfe. Wir haben eine Entführung, schicken Sie jemanden. Das Dokument, das Betsy gefunden hatte, war in jeder Hinsicht bizarr. Es war keine kurze Notiz, wie man sie aus anderen Fällen kannten, sondern ein langer, fast dreiseitiger Brief, der mit einem schwarzen Filzstift auf Papier geschrieben worden war, das direkt aus einem Block in der Küche der Ramseys stammte. Der Inhalt war ebenso verstörend wie detailliert. Eine Gruppe, die sich als kleine ausländische Fraktion, also Small Foreign Fraction, bezeichnete, behauptete, John Bennett in ihrer Gewalt zu haben. Besonders auffällig war die geforderte Summe, exakt $118.000. Diese Zahl war keine Zufallszahl. Sie entsprach fast auf den Cent genau dem Bonus, den John Ramsey im Vorjahr von seiner Firma erhalten hatte. Ein Detail, das nur sehr wenige Menschen kannten. Der Brief war gespickt mit Drohungen. John Bennett wurde getötet, ja sogar geköpft, wenn die Eltern die Polizei oder das FBI informierten. Der Schreiber schien eine Vorliebe für dramatische Formulierungen zu haben, die an Actionfilme erinnerten, und nutzte Ausdrücke wie "Don't grow a brain, John" oder "Use that good southern common sense of yours". Und ich bin jetzt nicht so tief bewandert in Actionfilmen, aber ich denke, das sind Zitate aus verschiedensten Actionfilmen. Die Polizei von Boulder kam schnell am Tatort an, doch von Anfang an wurden entscheidende Fehler gemacht. Da man von einer Entführung ausging, wurde das Haus nicht als Tatort verriegelt. Freunde und Familienmitglieder gingen ein und aus, es wurden aufgeräumt und Kaffee getrunken, während die Beamten im Wohnzimmer auf den versprochenen Anruf der Entführer warteten, der laut Brief zwischen 8 und 10 Uhr morgens eingehen sollte. Doch das Telefon blieb stumm. Gegen 13 Uhr wies die Detektivin Linda Arndt John Ramsey und einen Familienfreund Fleet White an, das Haus noch einmal gründlich zu durchsuchen, um zu sehen, ob etwas nicht stimmte. Sie begannen im Keller. In einem abgelegenen Raum, der als Weinkeller genutzt wurde, machte John Ramsey die grausige Entdeckung. Dort lag seine Tochter John Bennett, leblos auf dem Boden. Der Anblick war erschütternd. Das Mädchen war in eine weiße Decke eingewickelt, ihr Mund mit Klebeband verschlossen, ihre Handgelenke mit einer Nylonfessel gefesselt. John Ramsey nahm in einem Moment des Schocks den Körper seiner Tochter auf, riss das Klebeband von ihrem Mund und trug sie nach oben ins Wohnzimmer. Obwohl diese Tat aus der Verzweiflung eines Vaters geboren war, war sie forensisch gesehen eine Katastrophe. Durch die Bewegung der Leiche und das Entfernen des Klebebands wurden potenzielle Spuren des Täters verwischt oder zerstört. John Bennett war nicht entführt worden. Sie war die ganze Zeit über im Haus gewesen, nur wenige Etagen unter dem Ort, an dem ihre Eltern auf Nachricht von ihr gewartet hatten. Die medizinische Untersuchung der kleinen John Bennett enthüllte das volle Ausmaß der Brutalität, das ihr ausgesetzt war. Die Autopsie, durchgeführt von Dr. John Meyer, ergab, dass John Bennett durch eine Kombination aus Strangulation und einem schweren Schädel-Hirntrauma gestorben war. Der Täter hatte eine grausame Vorrichtung benutzt, eine Garrotte. Dabei handelt es sich um eine Nylonfessel, die um ihren Hals gelegt und mit einem hölzernen Griff festgezogen worden war. Der Griff stammte von einem Pinsel aus Patsy Ramseys Künstlerbedarf, der im Keller gefunden wurde. Die Strangulation war so gewaltsam, dass sie tiefe Furchen im Hals des Kindes hinterließ und Einblutungen in den Augen verursachte. Doch das war nicht die einzige Verletzung. John Bennett hatte einen massiven, über 20 cm langen Schädelbruch auf der rechten Seite ihres Kopfes, verursacht durch einen heftigen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Es blieb bis heute umstritten, welche Verletzung zuerst erfolgte, doch die medizinischen Fakten deuten darauf hin, dass sie noch lebte, als die Strangulation begann. Zusätzlich zu diesen tödlichen Verletzungen fanden die Mediziner Anzeichen für eine sexuelle Misshandlung. Es gab Schuhwunden und Schwellungen im Vaginalbereich und die Ermittler vermuteten, mit einem Teil des zerbrochenen Pinsels verletzt worden war. Sperma wurde nicht gefunden. Doch die Tatsache, dass ihr Intimbereich offenbar abgewischt worden war, verstärkte den Verdacht auf eine gezielte Tat. Besonders rätselhaft war der Mageninhalt. Man fand Reste von Ananas, die laut medizinischem Protokoll erst kurz vor ihrem Tod gegessen worden sein mussten. In der Küche der Ramsey stand eine Schüssel mit Ananas und Milch, an der Fingerabdrücke von John Bennetts Bruder Burke gefunden wurden. Die Eltern jedoch blieben bei ihrer Aussage, dass John Bennett nach der Rückkehr von der Weihnachtsfeier sofort schlafen gegangen sei und sie ihr keine Ananas gegeben hätten. Dieses kleine Detail wurde zu einem der schärfsten Pfeile im Köcher derer, die eine Beteiligung der Familie vermuteten. Was auf den Fund der Leiche folgte, war eine polizeiliche Ermittlung, die heute als Lehrbeispiel für Fehlmanagement gilt. Die Polizei von Boulder, eine Stadt mit einer sehr niedrigen Mordrate, war auf ein Verbrechen dieser Komplexität und medialen Tragweite völlig unvorbereitet. Von Anfang an gab es tiefe Risse zwischen den ermittelnden Behörden. Die Polizei von Boulder war fest davon überzeugt, dass die Ramseys, insbesondere Patsy, für den Tod ihrer Tochter verantwortlich waren und den Tatort sowie die Entführung nur inszeniert hatten, um ein häusliches Unglück zu vertuschen. Die Staatsanwaltschaft unter Alex Hunter hingegen war weit weniger sicher. Dieser Konflikt führte dazu, dass wertvolle Zeit ungenutzt verstrich. Die Polizei teilte Beweise mit den Ramseys, bevor diese formell befragt wurden, und erlaubte es den Eltern, sich Monate Zeit zu lassen, bevor sie detaillierte Aussagen machten. Während die Polizei auf eine Anklage drängte, suchte die Staatsanwaltschaft nach Beweisen, die über vernünftige Zweifel hinausgingen, und fand sie nicht. Einer der leidenschaftlichsten Verteidiger der Theorie eines Eindringlings war der erfahrene Ermittler Louis Smith, der von der Staatsanwaltschaft hinzugezogen wurde. Smith wies auf Beweise hin, die die Polizei seiner Meinung nach ignorierte. Ein zerbrochenes Kellerfenster, einen unbekannten Hightech-Schuhabdruck im Staub des Kellerbodens neben der Leiche und die unbekannte männliche DNA, die in John Bennetts Unterwäsche gefunden worden war. Er glaubte, ein Pädophiler habe sich ins Haus geschlichen, John Bennett entführt und im Keller getötet. Die Polizei hielt dagegen. Ein Eindringling hätte sich in diesem riesigen, labyrinthartigen Haus im Dunkeln zurechtfinden müssen, ohne jemanden zu wecken. Zudem sei die Lösegeldforderung viel zu lang und persönlich, um von einem Fremden zu stammen, der das Risiko einging, so lange im Haus zu bleiben. Dieser Patt zwischen den Theorien lähmte die Ermittlungen über Jahre hinweg. Im Laufe der Jahre wurden über 1600 Personen überprüft. Doch bei jedem Verdächtigen gab es Puzzleteile, die einfach nicht zusammenpassen wollten. Die Liste derer, die ins Visier der Ermittler gerieten, liest sich wie ein Katalog tragischer und unheimlicher Gestalten. Wir gehen jetzt einige Verdächtige durch. Da haben wir zum allerersten die Familie Ramsey. Für die Polizei von Boulder waren John und Patsy Ramsey die offensichtlichsten Verdächtigen. Man spekulierte, dass Patsy in einem Wutanfall wegen John Bennetts Bettnässen die Kontrolle verloren haben könnte oder dass Burke seine Schwester versehentlich verletzte und die Eltern ihn decken wollten. Die Handschriftenexperten konnten Patsy als Autorin des Lösegeldbriefs nicht ausschließen, was für viele als Smoking Gun galt. Aber warum passt das nicht ins Bild? Im Jahr 2003 und erneut 2008 änderten DNA-Beweise alles. Man fand in der Unterwäsche von John Bennett DNA-Spuren, die zu keinem Mitglied der Familie Ramsey und auch zu keinem ihrer Freunde passten. Diese Spuren an einer Stelle, die mit dem Angriff in Verbindung stand, entlastete die Familie offiziell. Die Bezirksstaatsanwältin Murray Lacey entschuldigte sich 2008 sogar öffentlich bei der Familie. Dann gibt es noch Bill McReynolds, also der unheimliche Weihnachtsmann. Kannst du dich erinnern? Ja. Bill McReynolds war ein pensionierter Professor, der bei der Weihnachtsfeier der Ramseys den Weihnachtsmann gespielt hatte. Er hatte eine fast obsessive Zuneigung zu John Bennett entwickelt und nannte sie seinen Engel. Das bizarrste Detail, seine eigene Tochter war genau 22 Jahre zuvor, am 26. Dezember, entführt worden. John Ramsey selbst äußerte später den Verdacht, dass McReynolds etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Aber McReynolds kooperierte vollumfänglich mit der Polizei. Seine DNA und seine Handschrift passten nicht zu den Spuren am Tatort. Er starb 2002 und die Ermittler stuften die unheimlichen Zufälle schließlich als genau das ein. Zufälle. Dann gibt es noch Linda Hoffman-Puck oder Puff, die Haushälterin. Linda Hoffman-Puff kannte das Haus der Ramseys wie kaum eine andere Person. Sie hatte finanzielle Probleme und hatte Patsy kurz vor Weihnachten um $2000 gebeten, was diese ihr verweigerte. Patsy Ramsey selbst lenkte den Verdacht früh auf Linda, da diese gewusst habe, wo der Schreibblock und die Stifte lagen. Aber trotz ihres Motivs und ihres Zugangs zum Haus gab es keine physischen Beweise, die sie mit dem Mord verbanden. Ihre DNA stimmte nicht mit der unbekannten Probe überein und sie wurde schließlich von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Dann noch ein ganz bizarrer Verdächtiger, John Mark Carr. Im Jahr 2006 hielt die Welt den Atem an, als John Mark Carr in Bangkok wegen Besitzes von Kinderpornografie verhaftet wurde. Während seines Verhörs gestand er den Mord an John Bennett und behauptete, sie geliebt und versehentlich getötet zu haben. Es schien der Durchbruch zu sein. Aber Carrs Geständnis war eine reine Lüge eines Besessenen. Denn seine DNA passte nicht, im Körper von John Bennett wurden keine Drogen gefunden, die er aber angeblich verwendet hatte, und es gab keine Beweise, dass er zum Tatzeitpunkt überhaupt in Colorado war. Es war einfach nur ein Trittbrettfahrer. Dann gibt es noch Gary Oliver. Gary Oliver ist ein verurteilter Sexualstraftäter, der zum Zeitpunkt des Mordes nur wenige Blocks vom Haus der Ramseys entfernt lebte. Er besaß hunderte Fotos von John Bennett und gestand einem Freund am Telefon, er habe ein kleines Mädchen verletzt. In seinem Besitz wurden später ein Elektroschocker gefunden, ein Gerät, das laut einigen Theorien die mysteriösen punktförmigen Wunden an John Bennetts Körper verursacht haben könnte. Aber obwohl Oliver für viele als der wahrscheinlichste Täter gilt, konnte die Polizei von Boulder bisher keine DNA-Übereinstimmung mit dem unbekannten männlichen Profil erzielen. Ohne diese forensische Brücke bleibt er ein Verdächtiger ohne Beweise. Dann gibt es noch etwas Mysteriöses am Brief. Und zwar wurde der Brief unterschrieben mit Victory, Ausrufezeichen, und dann SBTC. Aber was bedeuten diese Buchstaben? Es gibt Dutzende Theorien, aber keine konnte jemals verifiziert werden. Es gibt die religiöse Theorie, was heißt, dass SBTC für Saved by the Cross, also gerettet durch das Kreuz, steht. Da Patsy Ramsey sehr religiös war, vermuteten viele, dies sei ihre geheime Botschaft an Gott oder ein Ausdruck ihrer Reue. Dann gibt es noch die militärische Theorie. Es könnte heißen Subic Bay Training Center. Denn John Ramsey war bei der Navy und hatte eine Plakette mit genau diesen Initialen im Keller hängen. Hat der Täter sie im Vorbeigehen gesehen und spontan benutzt? Dann die Ablenkungstheorie. Small Boy That Committed könnte das bedeuten, also eine Theorie, die auf den Bruder Burke anspielt. Und dann gibt es noch den Filmtransfer, also Shall Be the Contender, ein Begriff, den John Mark Carr in einem Jahrbuch benutzt hatte. Aber John Mark Carr ist halt einfach ein Trittbrettfahrer gewesen, also macht es eigentlich wenig Sinn, dass diese Theorie überhaupt noch besteht. Letztlich könnte SBTC auch einfach nur eine bedeutungslose Buchstabenfolge sein, die ein nervöser Schreiber in einer Ausnahmesituation erfunden hat, um den Eindruck einer mächtigen Organisation zu erwecken. Der Mord an John Bennett Ramsey bleibt eine offene Wunde. Patsy Ramsey starb 2006 an Krebs, ohne jemals vollständig vom Schatten des Verdachts befreit zu sein. John Ramsey kämpft bis heute mit fast 80 Jahren dafür, dass die restlichen Beweisstücke mit neuester DNA-Technologie untersucht werden. Er hofft auf die Methoden der genetischen Genealogie, die in den letzten Jahren so viele Cold Cases gelöst haben. Was bleibt, ist das Bild eines kleinen Mädchens, das viel zu früh aus einer Welt voller Glitzer und Träume in eine Nacht voller Gewalt und Dunkelheit gerissen wurde. Der Fall John Bennett Ramsey erinnert uns daran, dass Reichtum und Erfolg keinen Schutz vor dem Unvorstellbaren bieten und dass die Wahrheit manchmal in den Trümmern einer fehlerhaften Ermittlungen für immer verborgen bleiben kann. Solange kein Name zu der unbekannten DNA Nummer 1 gefunden wird, bleibt die Geschichte von John Bennett Ramsey eine Erzählung ohne Ende, ein Mysterium, das uns immer wieder fragen lässt, was geschah wirklich in jener Weihnachtsnacht in Boulder? Und das war unser heutiger Fall.
Ja, also ich kannte den Fall tatsächlich. Zuerst habe ich mir gedacht, nee, denn keine Ahnung, kenne ich nicht. Und dann kam aber dieses Detail mit dieser Ananas und dann habe ich mich wieder daran erinnert. Es spricht so viel gegen die Familie, aber auch so viel für die Familie. Also es macht, finde ich, überhaupt keinen Sinn mit dieser Lösegeldforderung, dass da wirklich die Mutter oder so dahinter gesteckt haben könnte oder die Eltern. Aber das mit dieser Buchstaben, Folge, die, was da unterschrieben worden ist, das ist mir dann schon wieder zu viel Zufall, dass das auf dieser Plakette von dem Vater steht und dann plötzlich damit auch unterschrieben wird. Das ist, schon fast zu viel Zufall, dass genau die gleiche Buchstabenabfolge dann da auf diesem Brief steht. Also, ja, keine Ahnung. Hast du einen Täter oder eine Täterin im Visier?
Wie du schon sagst, also ich habe auch am Anfang war ich irgendwie sehr so, boah, ich glaube, da hat die Familie vielleicht irgendwas damit zu tun, aber wie du schon sagst, die Buchstabenfolge, der würde das jetzt echt inszeniert gewesen sein von der Familie. Warum hätten sie das hinschreiben sollen? Sie wollen ja den Verdacht von sich selbst weglenken. Außerdem gab es halt einfach so viele Ermittlungsfehler. Also es war auch so, dass ein ganz großer Lied war da am Anfang mal, dass es nur eine Spur ins Haus führte. Also dass man im Schnee nur eine Spur gesehen hat. Und dann waren die ja, dann ist der Täter ja noch im Haus. So, dann muss es ja wer von der Familie sein, weil die Polizei ist ja schon da und sie sehen ja nur die Familie und so weiter. Aber in einigen Berichten steht dann auch, dass hinterm Haus lag kein Schnee. Jeder hätte da wieder weggehen können. Also da hat es einfach so viel auch gegeben, was, wie gesagt, da, das Fenster war eingeschlagen worden, dass es überhaupt irgendwie ein bisschen ignoriert worden, dass es offensichtlich Einbruchspuren gab und so weiter. Ich glaube, dass John Bennett Ramsey das Haus tatsächlich nicht verlassen hat. Das glaube ich sehr wohl. Wie gesagt, es waren 15 Zimmer, 2 Stockwerke. Was da im Keller passiert, das hört niemand. Und ich fände es auch gar nicht so abwegig, dass der Täter zum Beispiel sich 1-2 Stücke Ananas genommen hat und John Bennett Ramsey damit gefüttert hat. Dann sind da auch keine Fingerabdrücke, wenn der einfach nur die Stücke so nimmt. Und dieser Brief, es klingt eher so, als wäre das so ein bisschen ein Verrückter gewesen, der was sich verloren hat in diesem Brief und dann auch eben so diese Zitate eingebaut hat und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das keine rationale Entführung gewesen war. Das glaube ich. Aber ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass die Familie tatsächlich damit noch so viel zu tun hat. Vor allem, wenn der Vater mit 80 Jahren noch so dafür kämpft, dass die DNA ausgeforscht wird, dann hätte er wahrscheinlich irgendwann mal aufgegeben.
Ja, also ganz viele Unstimmigkeiten. Auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Bisschen unbefriedigend jetzt auch, weil man halt echt nicht weiß, was da passiert ist. Ja, total schräg. Ganz viele Sachen, die echt schräg sind. Also so wie du sagst, ja, es könnte schon sein, dass die gefüttert worden ist, aber warum? Also so, ja klar kann es sein und man weiß ja nicht, was so in den Köpfen von manchen Menschen vor sich geht. Aber ja, ich finde es schade, dass das wahrscheinlich nie, ziemlich sicher nie aufgeklärt werden wird. Weil wenn bis jetzt da nicht viel dabei rausgekommen ist, dann denke ich, wird da auch nicht mehr viel kommen. Aber ja, danke für diesen spannenden Fall, den ich schon wieder fast vergessen hätte.
Ja, ich kann auch nur... Oh, wow. Es ist ganz weg. Es gab zumindest mal, ich weiß nicht, ob es immer noch drauf ist, aber auf Netflix gab es auch mal eine Doku darüber. Die kann man sich auch anschauen, die ist super. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Und ich sag, bevor meine Stimme ganz weg ist, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.